Die Begriffe ADS und ADHS und Autismus-Spektrum, die werden ja so umhergeworfen.
Neurodiversität beschreibt die Vielfalt neurobiologischer Ausprägungen in der Gesellschaft.
Ja, nicht jeder hält das eigene Verhalten für eine störhafte Ausprägung und sieht dann eine Notwendigkeit, irgendwas zu unternehmen.
Es gibt nicht die Schlafthematik im Sinne der Neurodivergenz. Es gibt die Schlafthematik beim Thema Autismus.
Wo früher klar war, dass es Zappel-Philipp-Kinder gibt, die am besten Ritalin nehmen sollten, ist es heute differenzierter. Auch Erwachsenen wird ADHS diagnostiziert. Bei kleiner Hektik oder großer Umtriebigkeit ist oft Neurodivergenz der Antrieb oder vielleicht doch nicht. Darüber rede ich heute mit Michael Wieden. Er ist Chronobiologie-Experte, hat einen autistischen Sohn. Du kennst ihn vielleicht schon aus Episoden 18, 19 und 21. Ich bin Mentorin für eine erholsame Mensch-Bett-Beziehung. Ich bin Schlafcoach, Produktexpertin rund ums Bett, Host des Besser-Schlafen-Podcasts, Schlafenthusiastin, Inhaberin von Bett & Raab und Zeit fürs Bett. Mein Name ist Eva Bowitt. Michael, herzlich willkommen. Wir gehen rein. Wie hast du heute Nacht geschlafen?
Herzlichen Dank erstmal dafür, dass ich hier sein darf. Ja, wie habe ich heute Nacht geschlafen? Ich habe eigentlich durchgeschlafen und bin tatsächlich durch Vögel geweckt worden und habe dann beschlossen, dass ich nicht mehr weiter schlafe, weil ich dann irgendwo das Fenster hätte zumachen müssen. Und dann bin ich aufgestanden und habe mich dann erstmal rausgesetzt. Aber ich habe gut geschlafen.
Und haben denn die Vögel dich zur richtigen Zeit geweckt oder war es zu früh oder zu spät?
Richtig. Also wie gesagt, zu früh, zu spät ist ja jetzt bezogen auf den Chronotyp, den ich zwischenzeitlich habe, kann man wirklich sagen, okay, das hat gepasst. Also das war, ich lasse mich generell ja nicht mehr mit Wecker. Wecker gibt's bei uns nicht mehr. Also insofern von meiner Seite aus waren die Vögel zum richtigen Zeitpunkt da. Bei meiner Frau sieht's dann manchmal ein bisschen anders aus.
Ja. Wir fangen mal für mich von vorne an. Du darfst mich gerne korrigieren, wenn es noch ein vorneres vorne gibt. Ich würde aber mal mit der Frage starten, die Begriffe ADS und ADHS und Autismus-Spektrum, die werden ja so umhergeworfen. Was ist das eigentlich alles? Was ist Neurodivergenz?
Ja, das ist, da muss ich eigentlich schon mal ein kleines bisschen ausholen, weil es ist schon, du sprichst damit eigentlich genau schon eines der Themen an, die in der Kommunikation manchmal nicht ganz einfach sind. Vielleicht fangen wir erstmal mit den Begrifflichkeiten als solches an. Einmal, es gibt ja den Begriff Neurodiversität und den Begriff Neurodivergenz. Ja, das bedeutet, Neurodiversität an sich beschreibt noch keine Person, beschreibt auch keine Personengruppe, sondern Neurodiversität beschreibt die Vielfalt neurobiologischer Ausprägungen in der Gesellschaft. Das heißt 100%. Das heißt, jeder von uns ist neurodivers. Ja, du bist neurodivers, ich bin neurodivers, weil wir Teil dieser Gesamtausprägung in der Gesellschaft sind. Deswegen schon mal Punkt 1, wenn wir von neurodiversen Menschen sprechen, sprechen wir nicht von Menschen mit einer, sagen wir, atypischen Ausprägung, sondern als Bestandteil einer Gesamtheit. Die Stufe drunter sozusagen dann, das sind dann eben die Ausprägungen, wo wir die, sagen wir mal, auf Basis einer gaußschen Verteilung sich ergeben. Ja, das heißt, ich habe dann auf der einen Seite die sogenannten neurotypischen und auf der anderen Seite die neurodivergenten. Das heißt also, neurodivergent bedeutet, Neuro ist dann die neurobiologische Grundsache. Divergent bedeutet unterschiedlich zum, ich mag den Begriff nicht, aber normal, also zur gaußschen Normalverteilung, ja, in der Bevölkerung. Das heißt dann nicht, dass die Personen als solches dann normal oder nicht normal sind, sondern einfach nur die Gesamtheit der Verteilung angeht. So, da gibt's neurotypisch und neurodivergent. Und neurotypisch in sich gesehen hat aber wieder eine große Divergenz. Ja, nur diese Divergenz wird in der Kommunikation und auch im wissenschaftlichen Kontext nicht als Störung empfunden. Und da genau ist im Endeffekt auch die Grad, sagen wir mal, die Grenze. Ja, das heißt, auch die neurotypischen sind eigentlich neurodivers. Ja, da gibt es unterschiedlichste Ausprägungen, aber eben nichts, was als Störung im Sinne einer gesellschaftlichen Teilhabe, im Sinne von Nachteilen, die relevant sind oder zumindest als relevant angesehen werden. Und dann gibt es eben die Neurodivergenten, die tatsächlich als solche, sagen wir, Ausprägungsmerkmale haben, die als Störung betituliert werden, als Störung dargestellt werden. Ja. Und da sieht man schon mal, sagen wir mal, Grundthematik. Das heißt, es gibt nicht den Neurodivergenten im Sinne dessen, dass man sagen kann, okay, du bist jetzt neurodivergent, du hast jetzt die und die und die Merkmale, sondern da gibt es eine große Bandbreite, genauso wie es eben interessanterweise auch beim Neurotypischen eine große Bandbreite gibt, die halt im gesellschaftlichen Kontext nicht als Störung wahrgenommen wird. Und dieses Grundkonstrukt ist erstmal wichtig zu verstehen, um dann auch selbst, sagen wir mal, Diskussionen über die Störungen als solches oder über Ausprägungen etc. im Ganzen auch verstehen zu können. Und dann runtergebrochen auf das Thema Autismus, das geht dann quasi nochmal eine Stufe drunter. Da ist es dann im Bereich Neurodivergenz, gibt es dann eben bestimmte Gruppierungen, ja, Schubladen, wenn man es mal so nehmen will, die dann bestimmte Ausprägungen, Merkmale innerhalb dieser Neurodivergenz nochmal verdeutlichen. Wobei man sagen muss, das war vorher schon da. Das heißt, dieses Überkonstrukt Neurodiversität und Neurodivergenz, das existiert erst seit diesem Jahrtausend. Ja, der Begriff selber wurde irgendwann 1998, glaube ich, von einem Henry Blume oder so meine ich, hieß der, wurde das erstmals in der New York Times, in einem Artikel wurde das auch damals dargestellt. Und darauf basierend hat sich dieser ganze Gedankengang überhaupt erst entwickelt, weil man eine Bezeichnung finden wollte, die eben am Ende des Tages nicht defizitorientiert ist, wie zum Beispiel Autismus und ADHS und so weiter in ihrer Definition teilweise drin haben, sondern dass man sagen wollte, okay, hier geht es im Prinzip um Ausprägungen und Unterschiede. Und deswegen hat man dieses Konstrukt sozusagen drüber gestülpt und findet jetzt unterhalb dann eben ADHS, Autismus und auch Dyskalkulie, Dyslexia und so weiter, die fallen ja auch unter Neurodivergenz. Und das ist, sagen wir mal, die eigentliche Grundlage, wenn wir über dieses Thema reden, ja, die man verstehen muss, damit man am Ende des Tages auch mit diesen Begriffen umgehen kann und sie auch im Kontext dann richtig verwenden kann.
Mhm. Also neurounterschiedlich sind wir alle. Die Frage ist, ob es eine störhafte Ausprägung ist oder eben nicht. Ne? Das ist ja okay. Ja.
Genau. Und dann gibt es ja auch nochmal die Unterschiede. Das eine ist es dann bei der Neurodivergenz, ist es Krankheit oder nicht? Ja, das heißt also quasi, wir haben ja zum Beispiel ADHS, ist ICD-10, 11, ja, da ist es in Richtung Krankheit drin, ja, aber Autismus nicht. Ja, das heißt also im Endeffekt, hier gibt es unterschiedliche Bereiche in dem Bereich, wo man dann sagt, okay, das ist jetzt Krankheit und das andere, oder das ist eine Störung und das andere ist eben dann eine Divergenz in dem Bereich.
Mhm. Gibt es denn verlässliche Zahlen darüber, wie viele Menschen tatsächlich neurodivergent sind?
Also verlässlich ist relativ. Also es gibt Schätzungen, ja, in dem Bereich. Und wie gesagt, da muss man auch wieder den Begriff neurodivergent als Gesamtes sehen. Ja. Also hier liegt man, soweit ich das jetzt weiß, bei ungefähr 15% in der Bevölkerung. Ja, die Neurodivergenz mit allen Ausprägungen dazu. Also ich rede jetzt nicht von 15% Autisten. Autismus liegen bei ungefähr 1%, ja. Wobei sich das ja auch ständig verändert. Über die letzten Jahre hinweg, ja, ist ja auch groß in der Diskussion, weil sich natürlich auch die Diagnostik verändert hat, ja, und so weiter. Das heißt also, da liegen wir in dem Bereich drin. ADHS unterscheidet sich ein bisschen zwischen Erwachsenen und Kindern, ja, also hier liegen wir bei, je nachdem, bei circa 3%, ja, Erwachsene ein bisschen weniger, bei 3%. Aber das sind Schätzungen und die werden auch teilweise unterschiedlich kommuniziert. Also es hat jetzt keine Volksbefragung gegeben. Das ist sozusagen ein Mix aus Diagnostik, also die tatsächlich diagnostiziert wurden. Aber man sieht es ja bei meinem Sohn schon, der ist eben, wie gesagt, einmal bei einer Klinik ist er als mit ADHS diagnostiziert worden. In der nächsten Klinik haben die ganz klar gesagt, nein, er hat kein ADHS. Ja, also insofern ist da auch schon, was die Diagnostik angeht, teilweise noch nicht mal eine Einheitlichkeit da. Deswegen ist es auch mit Zahlen schwierig.
Und ich persönlich finde die Beschäftigung damit total wichtig, weil, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ganz oft Begegnungen mit Menschen, die früher, würde man sagen, hyperaktiv sind, Erwachsene, auch unkonzentriert, ja, kreativ bis zum geht nicht mehr. Und ich selber habe auch manchmal so unten so eine Unkonzentration, dann laufe ich in den einen Raum und mache was ganz anderes, als ich machen wollte, und dann gehe ich wieder zurück und fange wieder das nächste an und dann rufe ich noch jemanden an, um von irgendwie einer Idee zu erzählen, so, und dann 3 Stunden später wundere ich mich, warum das halb angegessene Brot da noch liegt. Ach ja, war ja meins, habe ich vergessen, ja. Und da finde ich, ist so die Frage, gebe ich mich da einfach dem hin? Bin ich unkonzentriert? Sind die Menschen um mich rum unkonzentriert? Hat man einfach mal 8 Stunden lang einen kreativen Schub? Weil ganz oft, finde ich, wird dann ohne Diagnose auch so vorgeschoben, ja gut, ich habe wahrscheinlich ADHS. Ne? Aber ist einfach so die Frage, nicht jeder hat ADHS, nicht jeder ist toxisch, nicht jeder ist so und so und so. Ja, also ich finde es total wichtig, dass wir darüber sprechen und uns damit beschäftigen, und dass, du hast es angesprochen, das neue Diagnostikwege gibt, richtig, richtig gut. Aber es ist eben, wir sind nicht alle so, ne? Und das beweisen ja auch die Zahlen. Und sicher sind auch Menschen einfach nicht diagnostiziert, ja? Das müssen wir ja auch ganz klar sehen, ja? Nicht jeder hält das eigene Verhalten für eine störhafte Ausprägung und sieht dann eine Notwendigkeit, irgendwas zu unternehmen. Also gibt's vielleicht auch gar nicht, ja? Und du sagst ja auch, die Differenzierung ist ja auch total schwer, selbst wenn man diagnostiziert wird, ja. Also bei der einen Klinik so, bei der anderen so. Und ich finde, deshalb ist die Auseinandersetzung damit so, so wichtig, dass wir uns alle gemeinsam da so ein bisschen annähern und gucken, was ist jetzt was und wie ist dann auch der Umgang mit Personen so, oder?
Also ich denke, das ist, sagen wir so, die Situation, die wir haben, zeigt die Problematik von Schubladen. Ja, das heißt, Schubladen sind auf der einen Seite diagnostisch ein Must-have. Ja, ich bezeichne das bewusst als Schublade, um sich auch, ich sehe dann immer so einen Apothekerschrank, ja, vor mir, und der hat dann Schubladen drin. Und dann werden plötzlich neue Schubladen entwickelt. Ja, und die Gruppe, sag ich mal, derer, die als, ja, in die große gausche Wolke reinpassen, ja, die wird eigentlich immer kleiner. Ja, weil es immer mehr Ausprägungen gibt, die dann wieder in eigene Schubladen reinkommen. Und die Problematik besteht natürlich darin, dass das irgendwann mal zum Selbstläufer wird, wie du gerade gesagt hast. Ja, jemand hört etwas, 1, 2 Aspekte, ja, und sagt dann, oh, das bin ich auch. So. Und dann geht etwas los, ja, geht so ein Confirmation Bias los. Ja, das heißt also im Endeffekt, alles, was dann kommt, wird dann so wahrgenommen, dass es meine Einschätzung bestätigt. Ja, und das führt dann in irgendeiner Form zu einer Verstärkung der Selbstdiagnostik. Ja, und das überträgt sich dann auch auf andere Sachen. Ja, und dann kommt natürlich noch dazu, dass zum Beispiel der Begriff Autismus-Spektrum, ja, schon in sich trägt, dass es verschiedenste Ausprägungen gibt. Ja, sodass natürlich dann jeder auch für sich dann sagen kann, okay, das passt zwar bei mir nicht, aber das ist ja auch normal beim ADHS oder bei Autismus oder was auch immer, weil diese Ausprägung muss man ja nicht haben, aber die anderen habe ich ja, ja. Und dann für mich persönlich ist das eher so teilweise ein Zeichen in einer Gesellschaft. Und da, wie gesagt, das ist meine persönliche Wahrnehmung, dass jeder so Identitätsthema hat. Ja, das heißt, es geht in dem Moment gar nicht um Krankheit, es geht in dem Moment gar nicht um Störung oder was auch immer, sondern einfach irgendwo so ein Identitätshafen, wo ich dann sozusagen reinfahren kann, ja, und dann sind dort außenrum die entsprechenden Kräne, die entsprechenden Leute, alle so, die wissen, da kommt einer in den Hafen rein, ja, und der hat die und die Merkmale, also sind wir außenrum und tun das und das, weil der die und die Merkmale hat, ja. Und diese Heimat, dieser Heimathafen, Ja, das basiert in meinen Augen sehr stark auf dem Identitätsproblematik, die wir zunehmend haben in der Gesellschaft. Ja, das heißt, einfach zu sagen, wenn die Frage kommt, wer bin ich eigentlich? Also diese Suche nach dem, was man ist, ja, die wird sehr stark an Merkmalen festgemacht. Ja, und wenn dann bestimmte Merkmale einfach auf einen zukommen, das ist wie so ein rotes Auto. Wenn du selber ein rotes Auto hast, siehst du auf einmal lauter rote Autos. Ja, und vorher sind sie dir nie aufgefallen. Und da sehe ich im Moment einfach auch die Problematik bei diesen Schubladen. Ja, dass sie dann sozusagen Heimathäfen suggerieren. Ja, dann fährt man dort rein und dann, wenn man reingefahren ist, dann laufen außenrum Checklisten ab, ja, nachdem die reingefahren sind, abgetackert werden. Das habe ich immer zu meinem Sohn gemacht, der gesagt, die Problematik ist, ab dem Zeitpunkt, ab dem Menschen wissen, er hat die Diagnose Autismus, ja, ab dem Zeitpunkt läuft eine Checkliste ab, die man im Kopf hat, wie Autisten zu sein haben. Ja, und jeder hat aber da unterschiedliche Vorstellungen. Ja, Diversität. Und damit schaffen wir wieder andere Problemfelder. Also das ist einfach nur so grundsätzlich so ein Ausgangspunkt von vielen Diskussionen, die ich dazu geführt habe, auch teilweise vor Gericht. Ja, wenn es um Beschulung geht und solche Sachen, da kommt ja wieder das Nächste rein, weil die das ja wieder anders sehen. Also es ist für mich stark, diese Selbstdiagnose, ein sehr starkes Identitätsthema. Ja, weil jemand immer sagt, okay, ich bin anders als die anderen. Und wenn er dann endlich eine Begründung dafür gefunden hat, dann ist es wie so ein Hafen, wo er reinfahren kann. Und hier fühle ich mich zu Hause und hier ist gut. Mhm. Positiv, negativ, das hängt sehr stark von dem, wie das sich dann in dem Moment dann ausprägt, auch ab.
Werbung. Wir alle können ein bisschen mehr Entspannung gebrauchen. Und guten Schlaf natürlich. Und vielleicht auch Fokus. Für mich funktioniert das ganz gut, wenn ich mich auf eine Sache gleichzeitig konzentriere und dabei gedanklich abschweife. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, körperlich ruhig und geistig oft am Anfang noch in heller Aufruhr. Von was rede ich? Von Traumreisen und Meditation. Besonders schön sind die geistigen Urlaube vom Alltag von der wunderbaren Carola Hoffmeister. Du kennst sie schon aus der Traumreise in Episode 157 von Anfang Januar 2026. Du findest ihre angeleiteten Entspannungen zum Beispiel auf YouTube unter Entspannung wirkt. Und auf entspannungwirkt.de kannst du mehr über Carola und ihre wertvolle Arbeit erfahren. Werbung Ende. Ich glaube, dass es Menschen freut, wenn sie hören oder irgendwie wahrnehmen, wie sie vermeintlich sind. Und da geht's auch gar nicht so darum, ob man jetzt ein Kompliment macht oder eine Diagnose ausspricht oder sagt, du hast dich aber blöd benommen. Also ich glaube, dass das immer, wie du sagst, auch Halt gibt, wenn man so gespiegelt wird und das auch wahrnimmt. Ja, das glaube ich schon auch. Ja, ja. Wie ist es denn? Du hast es so ein bisschen schon angesprochen. Wie werden denn oder wie wird ADHS oder Autismus, wie wird es diagnostiziert? Und du hast ja auch so ein bisschen uns da die Unterschiede schon dargelegt. Ja, ist es eine Erkrankung, ist es eine Störung? Ne? Also wie läuft der diagnostische Weg ab?
Also erstmal sind zwei komplett unterschiedliche Ausprägungen. Also ja, ich persönlich wehre mich immer, weil ich habe eine andere Definition von Gesundheit und Krankheit als jetzt WHO. Aber grundsätzlich ist es ja so, wir haben Merkmale. Ja, und um es mal ganz einfach zu sagen, es gibt Merkmale. Es gibt einmal biologische Merkmale und es gibt verhaltenstypische Merkmale. Ja. Und die biologischen Merkmale, das sind die, die man tatsächlich messen kann. Ja, genetische Differenzen von bestimmten Markern, die anders sind. Ja, vielleicht sogar hormonelle Abläufe, hormonelle Prozesse, die anders ablaufen. Ja, und man hat dann eben verhaltenstypische Marker. Das heißt, es sind diejenigen, die sich dann eben, Beispiel, wenn ein Autist eben jemanden nicht ins Gesicht gucken kann. Ja, das heißt also, wenn jemand spricht und derjenige guckt dann nach unten, guckt zur Seite während des ganzen Gesprächs, typische Symptome in dem Bereich. Ja. Und da ist natürlich, da gibt es halt bestimmte Merkmale und dann wird eben in Tests geguckt. Ja, wie häufig, also werden diese Merkmale sozusagen getriggert? Ja, das heißt, um dann zu sehen, spricht derjenige darauf an oder nicht. Ja, um es mal ganz einfach zu sagen. Das sind jetzt die verhaltenstypischen Merkmale. Und daraus ergibt sich natürlich auch immer wieder eine Sache, zum Beispiel, wenn ich das von meinem Sohn eben noch im Kopf habe, der war damals 5, zwischen 5 und 6. Und da hängt sehr stark auch davon ab, wie das Gesamtsetting in dem Moment ist. Und das haben wir eben gemerkt. Ja, also bei der einen Klinik war ein völlig anderes Setting als bei der anderen Klinik. Ja, die Diagnostik lief nahezu gleich aus. Also zumindest laut deren Aussage, wir waren ja nicht dabei. Das heißt, die Eltern waren selber bei der Geschichte nicht dabei. Die Diagnostik selber wird ja auch nicht rausgegeben, also die Fragebögen. Ja, also es gibt ja so wissenschaftliche Fragebögen dazu, ja, und die werden auch nicht rausgegeben. Ja, das heißt, da hat man dann Zugriff drauf, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, aber an sich, wir haben den nicht bekommen. Und daraus ergibt sich dann am Ende des Tages eine Diagnose. Und man muss wissen, dass diese Diagnose, je nachdem, wie die Bandbreite der Ausprägung ist, immer mit einem Wahrscheinlichkeitsfaktor versehen ist. Ja? Das heißt, am Ende, je nachdem, wie viele Merkmale da sind, ja, ist es dann so, dass es dann heißt, mit hoher Wahrscheinlichkeit, oder da gibt es andere Begrifflichkeiten, andere Ebenen, ja, die das dann auch darstellen. Nur in dem Umgang dann damit gibt es diese Ausprägungsbandbreite nicht. Da heißt dann eben, er ist Autist oder nicht. Ja? Er hat ADHS oder nicht. Ja, dann gibt es bei Autisten, gibt es ja noch Spektrumsautist und so weiter. Mein Onkel zum Beispiel, der war kein Spektrumsautist. Also da waren extreme Bandbreite der Symptome da. Aber das ist so ein bisschen auch die Thematik nochmal von der Diagnostik. Da hängt es auch davon ab, wie wird in dem Moment das Setting gestaltet, bei dem die Diagnostik dann auch durchgeführt wird. Und je mehr verhaltensbasierte Elemente bei einer solchen Diagnostik dabei sind, ja, desto wichtiger ist eben auch die Gestaltung des Settings, dass das eben dann auch bestimmte Einflüsse auf die Antworten, ja, ausschließen kann. Und das entzieht sich dann meistens den Eltern, das entzieht sich den Personen, die außenrum sind, sondern die Personen hocken halt dann drin, dann wird das durchgezogen.
Wie ist es denn, also welche Auswirkungen können denn die Symptome wie zum Beispiel Hyperaktivität oder Impulsivität oder Unaufmerksamkeit als Symptom auf den Schlaf haben? Gibt es da einen Zusammenhang?
Also was Schlaf angeht, und da muss man jetzt auch ganz klar differenzieren, da geht es nämlich schon los. Es gibt nicht die Schlafthematik im Sinne der Neurodivergenz. Ja? Es gibt die Schlafthematik beim Thema Autismus, es gibt die Schlafthematik beim Thema ADHS und bei anderen Themen. Ja, und das sind zwei Welten eigentlich auch dazwischen. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Generell ist es so, dass wir auch hier zwei unterschiedliche Grundthemen haben, zwei unterschiedliche Sockel. Das ist einmal die biologisch-genetische Seite und das ist eben die, sagen wir mal, external getriggerte Seite. Das heißt also im Endeffekt einmal Verhalten, was wiederum sehr stark von außen auch beeinflusst wird. Und dann gibt es aber halt noch die genetische Seite und beziehungsweise dann halt die Seite, die eher biologisch-genetisch zu betrachten ist, die man nicht unbedingt durch eine Veränderung vom Außen beeinflussen kann. So, das, was du gerade angesprochen hast, da ist natürlich, und hier spreche ich jetzt speziell auch vom Autismus, ist ein wichtiger Aspekt oder sind wichtige Aspekte dabei einmal, sagen wir mal, hohe Sensitivität. Das heißt also, wir, und hier rede ich jetzt von neurotypischen, ich nehme einfach mal den Begriff, damit man das damit einordnen kann. Wir können der Körper, und wenn ich sage wir, dann kann es auch der Körper entsprechend kompensieren, dass bestimmte Reize von außen einen bestimmten Level überschreiten. Ja? Nur mal als Beispiel Lärm. Ja? Wir bezeichnen das als Gewöhnung. Ja? Das heißt, wenn wir uns an Lärm gewöhnen, dann heißt das nicht, dass der Lärm weniger wird oder dass der Lärm uns weniger schädigt, sondern dass wir die Wahrnehmung, der Körper fährt die Wahrnehmung von Lärm runter. Und dieser Mechanismus funktioniert eben bei Neurodivergenten in dem Bereich, ich nenne es jetzt auch mal so, nicht oder nur bedingt. Das kann hormonelle Ursachen haben, das kann am Verhältnis Melatonin, Serotonin. Ja, und das liegt vor allem auch daran, dass die Beruhigungszeit, ja, das heißt, wenn ich einen Reiz bekomme und dann quasi der Reiz zu Ende ist, die Zeit, bis sozusagen die Folgen dieses Reizes abklingen, ist wesentlich länger. Ja, das heißt also quasi, es beschäftigt sozusagen das Hirn wesentlich länger und damit auch die Person wesentlich länger als bei uns. Ja, ich meine, wir kennen das teilweise auch, manche kriegen einen Reiz, eine Minute später sind sie schon wieder wo ganz anders und andere beschäftigt das noch länger. Und das ist eben hier ein sehr wichtiger Aspekt. Und das ist jetzt auch etwas, was in den Schlaf reinkommt. Ja, das heißt, Reize, und das hat nicht mehr unbedingt was mit Angst zu tun. Ja, das heißt, schlicht und einfach Reize, die von außen kommen, die irgendwo verarbeitet werden wollen, ja, die klingen dann eben länger ab. Und in der Zeit kommen wieder andere Reize dazu und dann kommt der nächste dazu, sodass also, sagen wir mal, diese Masse, die dann kommt, ja, im Prinzip stärker wahrgenommen wird, weil das Abklingen eben über einen längeren Zeitraum braucht. Und das hat natürlich starken Einfluss, zum Beispiel auf Schlaf. Das ist ein Element dabei. Und das führt ja auch ein Stück weit zu der Annahme, dass eigentlich Autisten zum Beispiel eine andere Schlafarchitektur haben. Das heißt also quasi, die haben nicht so diese klassische 5 Schlafzyklen, ja, die dann ablaufen, ja, wo ich dann die verschiedenen Tiefschlafphasen, wo dann die REM-Phase und die Leichtschlafphase und so weiter, sondern da ist der REM-Schlaf fragmentierter, die haben weniger Tiefschlafphasen und das ist das Interessante dabei, sie haben eher, und wenn ich sage sie, da meine ich auch wieder nicht alle, ja, sondern eben als möglich, es ist immer wichtig zu sehen, dass man sie sagen, nicht alle, sondern eben es zeigt sich hier häufig, dass die zum Beispiel dann auch so ein leicht polyphasische Ansätze zeigen, ja, was Schlaf angeht. Ja. Und Hintergrund ist so ein bisschen der Gedanke, dadurch, dass die Belastungssituation größer ist, ja, die mentale Belastungssituation größer ist, ja, braucht es quasi während des Tages mehr Regeneration. Da reicht dann so ein Schlafblock nicht mehr, sondern es braucht schon während des Tages mehr Regeneration. Deswegen ziehen sie sich ja häufiger zurück, ja, und brauchen dann sozusagen ihre Ruhephasen. Und sodass also quasi so dieses Schlaf-Wach-Thematik wesentlich fragmentierter ist bei diesen Menschen, ja, weil die einfach ein anderes Reizverarbeitungsmuster haben, was wir haben oder was neurotypisch normalerweise da ist. Das ist jetzt ein Punkt in diesem Zusammenhang.
Aber auch hier gilt, jemand, der viele Pausen braucht, ist nicht automatisch Autistin oder Autist. Ne? Das ist ja das, was wir... Genau, ja. Also bitte nicht selbst diagnostizieren.
Nein, das ist allein schon, und das, ich meine, du merkst, ja, wenn man allein ein Wording sucht, um Dinge zu beschreiben, muss man schon extrem aufpassen, dass nicht dann in dieses Wording etwas hineingelegt wird, weil man immer so ein bisschen so ein Mittelding findet, ja, dass man sagt, okay, man will ja nicht zu wissenschaftlich werden, ja, und das Ganze dann auf eine Ebene zu heben, da versteht gar keiner mehr was. Und wenn man es aber dann zu einfach macht, dann besteht einfach die Gefahr, dass das dann als, oh ja, das ist so bei mir auch und alles gut und jetzt mache ich das auch so.
Ja. Schlaf hat es ja sowieso schon schwer. Und wenn ich jetzt eine besondere Art habe zu schlafen, vielleicht polyphasisch, vielleicht chronotypisch besonders oder, wie mache ich das denn meinem Umfeld klar? Gibt es da Tipps von dir, Michael?
Also einmal müssen wir schon mal spezifizieren, was ist Umfeld. Also einmal gibt es natürlich ein familiäres Umfeld. Da ist die Situation des Klarmachens eine ganz andere als jetzt zum Beispiel Arbeitsumfeld. Ja, weil da natürlich auch die Ausprägungen andere sind. Aber das Wichtige, und das ist auch das, was wir im Kontext mit Unternehmen, mit Schulen und so weiter immer propagieren, auch in unseren Ausbildungen, das ist Bewusstsein. Ja. Es ist einfach das Bewusstsein, um ganz hier einfach runterzugehen auf den Punkt, normal ist kein physiologisches Merkmal, sondern normal bedeutet rein nur, okay, hier gibt es eine gewisse Masse, die ähnliche Symptomatik hat und die wird als normal bezeichnet. Ja, damit sind die anderen nicht abnormal, deswegen extreme Ausprägungen, links, rechts, also jetzt, ich meine jetzt nicht politisch, sondern Eule und Lerche, das sind nicht abnormale Menschen, ja, sondern sie haben eben eine Ausprägung, die nicht der Masse der Menschen entspricht. Und dieses Bewusstsein, wir merken das immer wieder, wenn ich allein nach Vorträgen, ja, 1,5 Stunden Vortrag, man erklärt denen einfach, man schafft Bewusstsein in diesem Bereich, ja, oder ein Gespräch, wie du es ja auch machst, ja. Das allein ist häufig schon Grundlage dafür, eine Bewusstseinsänderung zu schaffen, ja, zu sehen. Und vor allem auch der Begriff, es ist keine Auswahl von mir, es ist nicht Bock, Lust, Laune oder was auch immer, sondern das ist wie meine Fußgröße, ich kann sie mir auch nicht aussuchen. Wenn ich Fußgröße 47 habe, dann ist es auch außerhalb der Norm, aber ich habe sie halt, ja. Und dann geht es nicht darum, ja, irgendwie eine Möglichkeit zu finden, wie kriege ich 47 in 42er Schuhe rein, sondern es geht darum, 47er Schuhe zu machen. Ja. Und genauso ist es eben beim Schlaf auch. Es darf nicht sein, dass man versucht, jetzt den Spättypen in die Schuhe von Normaltypen reinzupacken, ja, sondern es muss eben dann ein Setting geschaffen werden. Und da kommt es eben wieder um Familie oder eben außenrum, ja, damit das entsprechend auch verstanden wird. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch dieses chronotyp-optimierte Personaleinsatzplanung, ja, oder jetzt auch chronotyp-optimiertes Familienmanagement, ja, wo man wirklich auch ein Verständnis dafür bekommt, wie ticken die einzelnen Mitglieder der Familie, um dann daraus ein Projekt, ein Familienprojekt zu gestalten und nicht jetzt ein Projekt des Spättypen in der Familie, sondern ein Gesamtprojekt zu schaffen, mit dem man Lösungen in der Familie findet, damit es, da geht es nicht darum, Gewinner zu schaffen, sondern keine Verlierer zu bekommen. Ja. Und das ist so, das fängt mit Bewusstsein an.
Und es geht ja, finde ich, auch schon bei Schlafquantität los. Es gibt nun mal Menschen, die kommen mit weniger Schlaf gut klar, und es gibt nun mal Menschen, die brauchen mehr Stunden Schlaf. Und da gibt es ja schon heiße Diskussionen darüber, dass Menschen, die mehr Schlaf brauchen, damit Vorurteilen belegt werden. Selbst das ist ja schon ein Thema, ja. Und die sind vielleicht in einer normalen Zeit, ich mache jetzt auch so Gänsefüßchen, ja. Ja. Und deshalb finde ich es umso wichtiger, dass wir miteinander reden, dass wir uns austauschen und dass wir aber auch achtsam mit uns selber und miteinander umgehen und dass wir auch ruhig miteinander, übereinander sprechen, wie wir einander auch wahrnehmen, ja. Und es geht gar nicht darum, andere zu bewerten, finde ich, sondern auch vielleicht Impulse zu geben oder Inspiration zu geben und die aber auch selber annehmen zu wollen und zu müssen und zu dürfen und sich im Zweifel medizinischen Rat auch zur Seite zu holen und mal zu gucken, was ist denn da vielleicht los mit mir, wenn ich das Gefühl habe, dass es helfen würde. So.
Ja, es ist, wie gesagt, auch, wie du sagst, eher in sich reinzuhören und dann zu gucken, was würde mir jetzt gut tun? Ja, was würde mir gut tun, wenn der andere, also welche Reaktion des anderen würde mir gut tun? Ja. Und da sehe ich gerade im familiären Kontext eben, also einmal familiären Kontext den Hauptansatzpunkt, aber, und das ist eben das, was ich immer sage, weswegen ich mich so gerne mit Unternehmen befasse, ich habe hier quasi, wenn ich ein Unternehmen in unseren Projekten 300, 400 Leute habe, dann habe ich 300, 400 Leute, die das Bewusstsein für diese Thematik bekommen und es dann in ihre Familien tragen. Diese 300 Familien zu erreichen, ist ein Riesenaufwand. Aber wenn ich über ein Unternehmen sozusagen chronobiologisches Verständnis zu Chronotypen reinbringen kann, ja, betriebliches Gesundheitsmanagement, ja, dann habe ich sozusagen diesen Verteilereffekt, ja. Dann ist da vielleicht auch in der Firma jemand drin, dessen Partner in der Schule arbeitet. Dann geht allein diese eine Bewusstseinsgeschichte geht dann in die Schulen rein. Ja, das ist dann wie so ein Verteilereffekt. Und da sind halt Unternehmen extrem gute Multiplikatoren in dem Bereich.
Ja. Michael, vielen lieben Dank für deine Zeit, für das Gespräch, für den Einblick in die Welt der, ich sage jetzt einfach mal allgemein, Neurodivergenz. Und dann wünsche ich dir und allen, die uns zuhören, eine gute Nacht.
Herzlichen Dank dafür, das wünsche ich auch.
Tonschnitt und Jingle von Laurin Pons.